Wir sind mit dem David unterwegs. Und letzten Sonntag ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du Marc, hör mal. Wie wäre das, wenn du mal eine Karte würdest zeigen, von dort, wo der David unterwegs war? Super gute Idee. Das werde ich jetzt gerade machen. Ich werde euch ein bisschen schauen, wo der David überall unterwegs war. Das war Israel zur Zeit von David. Von da bis. Ja, wo war es? Da, nicht ganz bis hier, bis etwa hier. Da und da hinten noch. Das hat alles zu Israel gehört. Mehr als heute. Das wird vielleicht noch mal passieren. Hoffe ich ganz fest darauf, dass mal wieder so wird kommen. Und in dieser Gegend bildet sich die ganze Geschichte ab. Und zwar, hier sehen wir gewisse Sachen, Gibea Sauls, oder? Nob, Perazim, Jebus und so weiter. Kannst du mir mal die nächste Karte geben? Und jetzt werden wir ein bisschen schauen, wo der David überall durchgegangen ist. David, hier in Bethlehem. Von dir kommt er, wissen wir. Da, Gibea Sauls, da war der Saul. Und da hier ist der David nachher gegangen, wo es darum gegangen ist, dass er einen hat, der singen kann, hin und her. Etwa 50 Kilometer. Schon noch steckt sie. Immer hin und her. Genau. Immer noch. Ich weiß nicht, wie lang. Lang. Genau. Und dann irgendwann war die Saison mit dem Goliath, oder? Da im Eichgrund irgendwo, da hat er nachher mit dem Mann eine kurze Auseinandersetzung gehabt. In der Kürze ihn umgebracht und hat nachher schlussendlich zurück im Gibea den Kopf gebracht von dem Goliath und ist nachher mit der Zeit immer mehr hier am Hof gewesen, immer weniger auf Bethlehem gegangen. Und irgendwann ist dann der grosse Stress gekommen, vom Saul hier in dem Gibea, und jetzt kannst du mir die nächste Karte geben. Das ist nämlich jetzt die Fluchtphase vom David, wo wir uns jetzt momentan drinnen befinden. Wir haben letztes Mal von der Flucht geredet, wir werden heute von der Flucht reden, wir werden nächstes Mal eine Zwischenphase machen und nachher noch von der Flucht reden. Und einfach so als kleine Information, das da sind 90 Kilometer. Einfach nur so ein bisschen, um ein Verhältnis zu bekommen, wie der David wirklich unterwegs war, wie viel das er gelaufen ist. Am Anfang, Gibea Sauls ist nach Rama geflüchtet, zum Samuel. Und nachher mit dem Samuel zum Priester Nob, zum Priester Ahimelech. Das ist ja noch gegangen von der Distanz her, oder? Und nachher hier, von Nob, ist er geflüchtet nach Gat. Je, 50 Kilometer. Zu Fuß, hä? Nicht vergessen. Und dort in Gat war er, hat sich ja wahnsinnig gestellt, damit die Stadt, die hier den Philister gehört, nicht entsprechend integral ausmacht, von Anfang an. Und flüchtet nachher in die Höhle Adulam da, wo er nachher der Anfang von seiner Flucht war. Und dann dort, in dieser Zeit, auch mehr und mehr sich Leute haben sammeln mit ihm, noch nicht so viel. Und nachher ist er von dort geflüchtet bis dahingere. Also das ist jetzt hinweit, das ist etwa 80, 90 Kilometer, wo er unterwegs war. Und ist hier gewesen. Und hier haben sich wirklich die Leute angefangen sammeln mit ihm, mehr und mehr. Und er ist nachher von hier weitergezogen. Schlussendlich und hat da in dieser Situation Ende letztes Mal ist er auf der Flucht gewesen, weil schlussendlich ihm die Leute ihm wieder verraten haben und da hat er dann mehr und mehr gesammelt gehabt, unter anderem Schluss von Abimelech. Abiatar, Entschuldigung. Und von hier geht es jetzt heute weiter und er flüchtet dann hier irgendwo da durch das ganze Zeug durch und kommt da in das Keila zu dieser Stadt. Und dort in dieser Stadt war es so, gewesen, dass die gerade von den Philister angegriffen worden sind. Und der David auf der Flucht, irgendwo da unterwegs, hat er es mitbekommen und geht nachher auf der Flucht die Stadt befreien. Er ist dann dort, besiegt die Philister hier und flüchtet dann von hier, weil sie ihn verraten, bravo, wunderbar, flüchtet dann hier in die Wüste Sif. Hier in die Wüste Sif, verraten sie noch wieder. Oder? Und dann flüchtet er weiter und kommt dann irgendwann auf dieser Flucht hier auf Engedi. Dann geht in die Höhle, dann gibt es heute noch. Das ist die Höhle, wo er schlussendlich hinter der Höhle ist, oder der Saal vor in der Höhle. Und dort schneidet er den Saal nachher im Schlaf, also nicht der Saffit im Schlaf, der Saal im Schlaf, schneidet er den Zipfel vom Rock ab. Und geht nach raus, ruft den Saul und sagt ihm, was jetzt war. Der Saul sieht, dass er ein Problem hat. Und er flüchtet dann hier weiter, kommt wieder in dieser Gegend. Und vorher noch, vielleicht Hinweise, von hierher hat er nachher noch ganz kurz schnell seine Eltern da Richtung Moab weitergegeben. Moab ist da weiter hingerungen, oder? Auch noch einen kleinen Ausflug gemacht. Noch ist etwa 150 Kilometer hin und zurück, einfach so schnell, schnell. Und ist nachher hier, eben in dieser Höhle in Gedi, und flüchtet dann hier weiter, kommt wieder in die Gegend hier. Und ist dann unterwegs und kommt in die Wildnis von Maon. Und in dieser Gegend hier kommt dann eine Geschichte, die wir nächstes Mal schauen. Das ist die Geschichte von Nabal und Abigail. Ganz spannende Geschichte, wenn wir separat anschauen. Und nachher ist es so, dass er wieder unterwegs ist und wieder flüchtet und wieder in der Gegend von den Siphiter ist. Und die Siphiter verraten ihn schon wieder, zum zweiten Mal, oder? Und da kommt dann die Szene, wo er sieht, wo sich der Saul mit seiner Armee lagert und er zur Nacht mit einem von seinen grossen Kriegshelden geht und dem König Saul sich Wasserkrug und den Speer stillt und nachher noch einmal mehr kurz einmal den Saul konfrontiert mit dieser Tatsache und schlussendlich dann nachher wieder auf Gat flüchtet. Das ist jetzt die Situation, einfach noch ein bisschen zum Vorstellen. Und jetzt merkt ihr auch, dass das nicht eine Sache von 3 Wochen war, bis man da schlussendlich wieder da war. Das ist eine relativ lange Zeit, das ist ein paar Jahre gewesen. Und er einfach auf der Flucht war vom König Saul und dort seinen Weg gelaufen ist und versucht hat, eine gute Herzenshaltung zu behalten. Und jetzt werden wir mal ein bisschen hören, was mir für Gedanken hat, für den zweiten Teil von dieser Flucht da, was das alles gelaufen ist.
Genau, was ist da so alles gelaufen auf dieser Flucht? Ja. Gestern haben wir noch lustig zu Erlebnis
gehabt. Das war gut, genau.
Wir sind zusammen Hochzeit zu Kleider kaufen.
Also wir sind ja geheiratet, aber jemand anderes hat geheiratet.
Geil, Joel! Das war mein erstes Geschäft und er gesagt, wir brauchen Hochzeitskleider, unsere Tochter heiratet. Und dann haben wir es mega lustig gehabt mit dem Verkäufer.
Ja, das war gut.
Auf einmal hat der Marc eine Krawatte gehabt und dann habe ich gewusst, er hat uns gesagt, ich muss jetzt da die Farbe vom Kleid haben. Dann ist er noch aufs iPad schauen, wie das Kleid aussieht. Mega lustig, weil es ein Mannengeschäft ist. Er hat gesagt, so stelle er mein Kleid vor. Und dann ist er schon innen runtergelacht. Er dachte, so ein Kleid kaufe ich sicher nicht. Und dann hat er auch gesagt, er hat noch andere Verkäufer, ich gehe die noch fragen, weil die wissen, wo die guten Läden sind. Und dann hat die Verkäufer noch zu mir gesagt, ja, sie hätten so manches Kleid haben. Sie hätten gerade gedacht, sie können eins von ihr haben. Ihre Kinder, sie hätten so manches Kinder, sie hätten alle geheiratet und sie hätten immer ein neues Kleid gekauft. Ihr Mann hat nur eine Krawatte gewechselt, aber sie hätten immer ein neues Kleid gekauft. Aber ich sage, schlank, dann musste ich lachen, weil meistens bin ich zu dick, aber ich bin nicht schlank. Die Kleider gehen mir nicht, sie hat mir jetzt gerade eins gegeben von ihr. Warum sind wir denn also in den nächsten Laden, in den Laden, den ich nie wollte, weil ich weiss, dass mir die Kleider gefallen. Und natürlich etwas bauen wollen, wie Miriam ist, bauen oder leinen.
Alles andere liegt nicht drin. Also mache ich noch höchst.
Überhaupt nicht, ich merke, das nee, passt nicht. Passt, überhaupt nicht. Ich kann nicht, die hat mir dann noch Jeans empfohlen. Also, nein, ich kann nicht. In den Jeans als Hochse kommt. Jetzt wird ja, ich muss sagen, wir haben nichts Passendes für sie. Und dann sind wir in anderen Laden, die sie uns empfohlen haben. Dann sind wir dort reingekommen und habe ich schon gesagt am Anfang, hört, ich habe kein synthetisches Kleid, ich werde mega nervös. Und der Marc hat auch gesagt, also eine halbe Stunde ist das Maximum. Nachher dreht sie wirklich durch. Und die Frau hat schon Hände gelacht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss jetzt alle, ich muss einfach durch. Und dann ist sie gekommen mit einem Kleid mega Blumen drauf. Und dann habe ich gesagt, nein, also, weißt du, so ein Kleid, Blumen können sie wirklich nicht drauf haben. Es ist wirklich das No-Go. Ich bin mir wirklich eigentlich keine Rolle, was. Ich lege einfach irgendein Kleid an dem Tag. Aber Blumen ist
zu viel. Nicht Blumen, das ist zu viel, genau.
Da haben wir so lustig
ja, mit das war wirklich lustig, echt.
Ich sage, das spielt keine Rolle, es muss einfach zu der Krawatte passen. Jetzt irgendwann habe ich gesagt, Marc, du kannst sagen, weil es mir gefällt dir kein. Auf jeden Fall haben wir das passende Kleid und Krawatte ausgesucht.
Sieht mega gut aus.
Da unten bei der Kasse kommt die andere Verkäuferin und sagt, oh, ich kann Ihnen noch ein Blümchen schenken. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich will es nicht, danke vielmals. Und dann unsere Verkäuferin, ja, das hätte ich noch schon können sagen, dass ich keine Blumen will. Auf jeden Fall war es mega lustig. So viel mitzuerleben. Da habe ich einfach auch gemerkt, ja, wie der Herr uns einfach verändert hat, das hätten wir nicht hergebracht, bevor wir geheiratet haben.
Meine Fresse. Du vielleicht schon, aber ich sicher nicht.
Wir wären auch froh gewesen, wenn wir wieder aus dem Laden raus wären. Und jetzt ist, ja...
Jetzt haben wir überall das Durstig festgehalten, das ist so. Das haben wir bei diesem Restaurant auch fast immer, gell?
Es ist ein Beziehung entstanden und ich merke einfach immer, auf das kommt es an in unserem Leben. Dass Beziehungen entstehen. Auf nichts anderes. Das, was wir investieren in Menschen, ist das, was wertvoll wird in unserem Leben. Und nicht das, was wir können und das Erfolg. Und nicht etwas, so wenn jetzt die Krawatte nicht zum Kleid würde passen, ich würde es allen nicht aufgefallen, weil das gar nicht sehen.
Genau, ich dürfte alle einfach gar nicht kommen. Ah, nein, sei.
Ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, jemand muss wirklich gute Fotos machen von uns, weil das Kleid lege ich nur einmal an. Genau, aber dann wird jetzt im Fall noch angepasst auf mich. Ist dann noch die Damenschneiderin und hat das genau angepasst auf mich.
Das kommt mega gut.
Darf kein Kilo abnehmen, kein Kilo zunehmen bis an dem Hochsitz.
Ja, so schlimm ist es nicht sein.
Genau. Einfach lustig gewesen. Also, aber jetzt zurück zu den Philistern. Und zum David. Genau, die Fischte.
Die Fischte, ja, ist gut. So viel mit den Namen, gell? Sind wir auf dem Dirk.
Ich kenne den Namen, alles einfach nicht so. Der Dirk, ich komme schon ein bisschen in Stress bei der Kehila oder wie auch immer die Stadt heisst. Ja, aber du musst einfach gleich sagen wie ich, dann merkt es einfach niemand. Ganz genau. Wenn du das Zeug anders sagst, merken die Leute, dass ich falsch gelegen bin.
Genau, richtig. Die Kehila ist wie am Dirk, ist einfach. Dirk ist einfach nicht der Dirk.
Du hast mir so gerade das erste Mal sagen können.
Nein.
Es ist Dirk.
Miri, du weg.
Nicht 20 Mal Dirk gesehen.
Sie hat so cool Dirk, mir hat das gefallen. Ja, das müssen wir stehen. Das war super gut. Echt?
Lass dich auch wieder einmal stehen.
Nein, das ist, wenn du das kannst, dann ist viel passiert. Ach, ja, doch. Genau.
Also.
Keiner bei den Philister.
Genau. Der David auf der Flucht, die Philister greifen die Stadt an. Und das ist eigentlich im Saul sein Problem. Weil der Saul ist König und der Saul ist gar nie. Ich merke auch, dass es auch etwas so zum Saul gehört hat. Wenn es ihn gebraucht hat, war er gar nie. Und wenn es ihn nicht gebraucht hat, war er da. Genau. Und der David denkt, wenn wir die Stadt retten. Einfach auch sein Herz dahinter. Er ist auf der Flucht. Er hat wirklich ganz andere Probleme. Es ist nicht sein Problem. Und gleich denkt er, soll ich die retten? Und was macht er? Er fragt den Herr. Und das hast du mir nachher einfach auch so aufgefallen, wie viel hundertmal habe ich schon etwas angefangen. Und immer, wenn es funktioniert, ist tipptopp. Wenn es nicht funktioniert, dann frage ich den Herr. Ich denke, ich werde zuerst mal dort ein und wenn ich gemerkt habe, oh, die Philister sind stark, es kommt gar nicht gut, wenn wir den Sinn kommen, euch beten. Der David ist anders gesagt, gerade der Herr gefragt, Herr, soll ich die Philister bekämpfen? Mit den 400 Mann, die er hatte. Immer hat noch nicht so viel gehabt, es waren nicht ausgebildete Krieger, es sind alle, wie ist gestanden?
Schweren Herzens in Not und mit Schulden.
Ich bin nicht schweren Herzens. Verbittert.
Ja, verbittert. Ist etwas gleich.
Nein.
Du fühlst dich immer verbittert, gell? Du hast recht.
Verbittert.
Schwer verbittert.
Ja. Genau. Mit denen, die angreifen. Er hat den Herr gefragt und der Herr hat gesagt, mach's. Er ist zu deinen Mann gegangen und die haben Angst gehabt. Und dann hat er nicht, das beeindruckt mich auch so, dann hat er nicht einfach gesagt, aber der Herr hat es mir gesagt, wir machen es. Sondern er ist auf die Männer eingegangen. Er hat gehört, was ihm die Leute gesagt haben. Die Männer haben gesagt, wir haben Angst. Und er ist wieder zurück und hat wieder den Herr gefragt. Und der Herr hat wieder gesagt, mal, geht. Und dann ist er gegangen mit diesen Männern und die Philister hat er besiegt und hat die Stadt können befreien. Und dann hat er gewusst, der Saul hat gedacht, ah, das denkt mir an, der Saul hat nachher gedacht, jetzt gibt mir der Herr in meine Hände, jetzt ist er in der Stadt in Stadtmauer, jetzt kann er bestens nehmen. Und der Saul hat das auch fromm gedeutet. Er hat gesagt, der Herr gibt mir jetzt in meine Hände. Der Saul hat immer noch das Gefühl, er sei im Auftrag vom Herrn unterwegs. Und dort merke ich auch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, ich mache, was der Herr will, ich mache total das Gegenteil. Nicht beide können machen, was der Herr will. Irgendeiner ist falsch gelegen. In dieser Situation war der Saul. Denkt nicht einfach, überlegt wirklich der Herr fragen, bin ich hier noch richtig unterwegs oder nicht mehr. Es kann gut sein, dass wir auch mal im Saul seiner Situation sind und denken, es hat der Herr uns jemand in unsere Hände gegeben, aber es ist gar nicht so. Und der David befragt den Herr wieder und fragt, ob ihn die verraten. Und der Herr hat ihm gesagt, ja, sie werden die verraten gehen. Und er ist auf die Flucht. Und die Kehila haben ihn wirklich verrotet. Also ich habe wirklich etwas, wenn mich etwas hässig macht, ist es das. Wenn man einfach so fake kann sein. Er rettet sie und sie verroten ihn. Doch für mich immer wieder so Ungerechtigkeiten, echt die unterste Schublade. Er gibt sein Leben, er ist auf der Flucht, er hat andere Probleme, rettet die Stadt raus und sie sagen nachher, Saul, komm, er ist hier. Logisch, die haben Geschichte, haben wir schon überlegt, die haben Geschichte von Nob noch im Hinterkopf. Dort hat er die ganze Stadt gezahlt, weil sie ihm David geholfen haben. Vielleicht wegen dem, was auch immer. Auf jeden Fall haben sie ihn verrotet. Der David ist weitergeflüchtet in die Wüste Sif und die noch einmal das Gleiche. Auch die Verrotenen sagen ihm, Saul, komm da her. Und der Saul sagt, oh, Frau, mal so gut, helfen dir mir. Und so, ja, machen den Plan vom Herrn und so weiter. Man kann wirklich geistliche Sachen verschieden interpretieren. Man kann über geistliche Sachen, die passieren, ganz verschiedene Ansichten haben. Aber der Herr ist nicht zweiteilig. Der Saul ist hier wirklich falsch gelegen. Es war nicht im Herr seine Sache, den David ihm auszuliefern. Überhaupt nicht. Genau. Einfach so undankbar, beide Verrotenen. Und dann in den Psalmen heisst es nachher, Psalm 35, 12, es ist immer interessant, in den Psalmen zu schauen, wie der David die Sachen verarbeitet hat. Dort heisst es nachher, sie vergelten mir Gutes mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen. Dort ist David die Situationen wieder los wurde. Ich merke, David hat so viel Gründe gehabt, um einfach zu künden. Er blaset mir doch in die Schuhe. Meint ihr, ich rette euch noch raus aus der Philisterhand und nachher verratet er mich? Er konnte über zu den Philistern und einfach sagen, hey, Israel ist mir egal. Ist es ihm aber nie gewesen. Einfach so das Dranbleiben, auch wenn uns Menschen verraten. Genau, er war auf der Flucht, wieder weiter, nach den Sifitern, die ihn auch verrotet haben, wieder weiter. Und dann, kurz vor einem Fels, heisst er mir, die Geschichten wirklich sind so interessante Geschichten. Es ist fast zu viel Stoff für uns, um euch das wirklich alles vorzulesen. Aber lesen die Sachen noch. So interessant. Es ist 23, 24 und 26, die wir heute erzählen. Der David ist geflüchtet, der Saul hinten noch. Und es war nur noch so ein Felsen dazwischen. Und da ist die Nachricht reingekommen, hey, die Philister brechen wieder in unser Land. Saul, du musst heim. Und dann hat er wirklich seinen Auftrag gemacht und ist hey, Gott, ich vielleicht aber kurz bevor er den David wieder hat. Und dort heisst es einfach im 23, 14, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Wenn der Herr etwas von, wenn der Herr der David nicht in seine Hände geben will, dann macht er es nicht. Und gleich denke ich manchmal, der David auf dieser Flucht hätte ja das gleich nicht gewusst. Er hätte gleich nicht gewusst, ich weiss hundertprozentig, das steht ja schon immer, als ich der König werde. Ich weiss hundertprozentig, der Saul wird mich nicht töten. Das war immer ein Glaubenssack gewesen. Der hat sich immer auch wieder zusammennehmen und vorher gehen und. Es war ein Kampf für den David, wirklich zu sagen, der Saul wird mich nicht verwutschen. Nachher im 2. Korinther 4, 8 heisst es, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns. Wie geht das da? Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Ach, der Vers ist mir einfach so dazu gekommen. Wie stehe ich im Leben? Was passiert mit mir, wenn ich bedrängt werde? Wo suche ich den Halt? Und der Herr ist zur rechten Zeit gekommen. der Herr kommt rechtzeitig, auch in deinem und in meinem Leben. Wenn wir auf dieser Seite sind, beim Herrn. Und auch wenn wir keinen Ausweg mehr wissen in unserem Leben, so hat doch der Herr einen Ausweg. Und was ich hier auch merke, letztendlich können wir uns einfach nicht auf Menschen verlassen. In diesen drei Kapiteln haben alle Menschen, die hier irgendwo dabei waren, im David keinen guten Rat gegeben. Gestern nach unserem Einkauf ist mir noch jemand begegnet in der Stadt, den wir kennen, relativ gut kennen. Dann mit dem noch geschwätzt und der hat auch so gesagt, es sind echt alles Doppeln auf dieser Kugel. Und dann dachte ich, ja, das ist schon ein bisschen extrem. Und dann, wenn ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, ja, es ist doch einfach so. Hier in dieser Geschichte, drei Kapitel, es sind alles Doppeln gewesen auf dieser Kugel. Wir können uns nicht auf die Menschen verlassen. Es verhält nicht. Sie geben uns schlechten Rat. Irgendetwas haben andere Ansichten. Haben noch das Gefühl, sie sind im Namen vom Herrn unterwegs. Und wir können ja selber für mich genug zu tun, dass wir im Namen vom Herrn unterwegs sind. Ist gar nicht so einfach. Im 24,5-7 heisst es nachher, das erste Mal, wo er den Saul verschont, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr du dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, damit du mit ihm tust, was dir gefällt. Der Rat von seinen Dienern, hey, heute ist der Tag. Ich weiss nicht, von wo sie das gehabt haben. Wenn es das vorhergesagt worden ist, dass es mal einen Tag wird geben wird, wo er wird besiegen, passet auf, wenn ich Menschen Sachen sage. Heute ist der Tag vom Herrn, es wird das und das passieren. Von wo kommt die Weisheit? Genau, und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls, aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Davids Mann hat gedacht, je Glückstreffer heute ist, das Geschenk vom Himmel, der Wahnsinnig, der uns schon lange verfolgt, ist jetzt der Moment, in dem er ausgelöscht werden kann. Ja, je nachdem hat man es so gesehen. Und der David hat den Zipfel abgeschnitten und hat nachher einfach gesagt, hey, das ist eine Versuchung. Und ich hüte mein Herz. Ich lege nicht die Hand an den Gesalbten. Mir kam der Spruch in den Sinn aus 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kühlt das Leben. Unser Herz behüten, abzuwarten. Unser Verstand behüten, abzuwarten und nicht einfach zu reagieren. Manchmal sind so die vordergründige Logik ist nicht die Logik vom Herrn. Die offensichtliche Lösung ist nicht die beste Lösung. Immer wieder müssen wir unserem Leben, unser Herz und unseren Verstand behüten und bewahren. Und dann eben schneidet er den Rockzipfel ab, er schwätzt mit dem Saul. Und dann heißt es, und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und sprach zu David, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Der Saul sieht, er verfolgt ihn nicht mehr, leider nicht lang anhaltend. Sondern im 26. die gleiche Situation noch einmal. Ich merke, dem Saul hat es immer die gleiche Situation noch einmal gegeben. Immer, immer wieder. Es hat so ausgesehen, er brüllt sogar. Und sagt, ah, ich bin nicht gut, du bist gut, ich bin böse. Denkt man, mal, aber das war nur im Kopf. Es war offensichtlich. Er hat den Rockzipfel abgeschnitten, er hat ihn verschont. Nächste Verschonung, wo er ihm die Sache nimmt und dann, und Saul sprach, ich habe gesündigt, komm wieder, mein Sohn David, ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht und sehr unrecht getan. Auch das wieder eine Reue, die nicht lange anhaltend war. Es hat auch wieder gedreht. Er hätte dem David den Kragen wollen. Und dort habe ich auch gemerkt, wie tue ich Buss? Wie tue ich Reue? Sage einfach, ah, oh, das war jetzt nicht clever von mir. Und ah, oh, das war jetzt nicht gut von mir. Übermorgen schon wieder. Und dann bin ich schauen, wie hat der David Buss, oder David hat Mengen Buss Psalm. Und dort ein Vers zum Beispiel ist aus dem 51,12, und er einfach sagt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Andere Situation war, aber das war der David. Oder der 51,3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner grossen Barmherzigkeit. Spürt ihr den Unterschied und tilge meine Sünden nach deiner grossen Barmherzigkeit? Oder, oh, ich habe töricht und unrecht gehandelt. Merkt ihr die verschiedenen Herzen von diesen zwei Männern? Der David, der wirklich sagt, ja, Herr, vergib mir nach deiner grossen Barmherzigkeit, ich brauche es. Und der Saul, der einfach sagt, ich bin nicht durch. Und es haltet nicht länger an. Und ich wünsche mir so mein Leben, je länger als man den David vorbereitet, dass ich einfach, ja, dass ich mehr und mehr werde wie der David. Noch viel Luft nach oben. Aber dort will ich her, so ein Herz. Herr, schaffe mir ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Genau. Der David auf seiner Flucht mit entsprechend diesen ganz interessanten Begebenheiten. Und ich möchte wirklich noch zu vielen Gedanken zu diesen paar Kapiteln sagen, die mir aufgefallen sind im Zusammenhang mit dem David seiner Haltung. Und ich habe schon einmal erwähnt, vorhin, als ich es beschrieben habe, der David ist auf der Flucht. Vergessen ist immer auf der Flucht. Und dann in den ersten paar Versen, wo es dort darum geht, zum Thema Keila, fragt er viermal den Herr. Viermal fragt er den Herr. In der kürzesten Zeit fragt er viermal den Herr und fragt den Herr, was soll ich machen? Und das ist etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt. Der David hat sehr viel den Herr gefragt. Und wirklich wollen wissen, was der Herr sagt. Und was er auch macht, sobald er einen hat, der einen Auftrag hat, namens Priester, in dem Fall der Abiatar, tut er ihn einbinden. Der Abiatar kommt ja, flüchtet und nimmt Treffot mit. Treffot ist das Priesterkleid mit entsprechenden Los, die man auch immer gebraucht hat, um den Herr zu befragen. Und dann, von dem, als er dort dabei war, hat er dann wirklich auch der Abiatar mit eingebunden und hat gesagt, bring Treffot, komm, wir fragen den Herr zusammen. Und so hat er den Herr befragt und hat genau gemacht, was der Herr gesagt hat. Und jedes Mal hat er gefragt, macht das, was der Herr gesagt hat, funktioniert. Und der Herr hat bewahrt. Kurz darauf kommt genau der Vers, wo man dann gesagt hat, und der Herr hat der David nicht in die Hände vom Saal gegeben. Und so war David unterwegs und hat wirklich versucht, auf dem Weg die ganze Zeit einfach mit dem Herr unterwegs zu sein. Und nur in dieser Begebenheit, die hier in Keila war, geht er das 400. hoch, besiegt die Finde und nachher, als er flüchtet, schlussendlich wieder weitergeht, ist es schon 600. Das heisst, er hat wirklich die Leute gesammelt. Die Leute gesammelt, die notdürftigen Männer mit verbitterten Herzen, haben wir herausgefunden. Und hat die gesammelt und ist mit denen gegangen und hat die mitgenommen und geschaut, dass sie möglichst entbittert werden, die Herzen. Und das ist zum Teil relativ gut gelungen. Und wir werden sicher noch auf das noch ein bisschen eingehen in gewissen Situationen. Und geht dann so weiter. Und er wird einfach, zu mir hat es immer wieder verraten und hat immer wieder Ärger nachher durch das, dass die Leute ihn irgendwo verraten. Und dann kommen die Situationen, die zwei Situationen, wo er den Saal wirklich verschont. Und dort dazu möchte ich wirklich ein paar ganz spezielle Gedanken wiedergeben, die mir echt aufgefallen sind. Und zuerst ist wirklich die Situation in dieser Höhle, in dieser Höhle in Gedi, wo er dort wirklich entsprechend hinter der Höhle ist und vorne schläft der Saal. Perfekt, völlig gar nichts los, komplett ausgeliefert eigentlich im Saal. David, und David könnte jetzt einfach schlicht und ergreifend zum Schwert greifen. Und ich glaube auch, dass er auch sogar im Volk durchgekommen wäre mit dem. Er war sehr beliebt im Volk. Wir haben es ganz gut beschrieben. Er war sehr beliebt und ich glaube, er wäre durchgekommen im Volk, wenn er es gemacht hat und er hätte dort den Saal umbringen können, ohne dass er schlussendlich echt ein grundsätzliches Problem gehabt hätte. Aber er hat sicher gewisse Hypotheken gehabt, gewisse Sachen gehabt, die er entsprechend müssen korrigieren musste. Aber es wäre auch gegangen. Und eben auch interessant, sowohl der Saul wie seine Leute, wie auch David seine Leute, wie auch der David selber, haben alle irgendwo das Gefühl, sie gehören der Herr und sind mit dem Herr unterwegs und haben auch das Gefühl, dass der Herr irgendeine Situation jetzt ergibt, wo jetzt eine Gelegenheit ist. Oder? Und so auch hier, die Leute vom David, die sagen, das ist jetzt echt die Chance, oder? Das ist der Tag von dem Herrn, der gesagt hat und es mir jetzt so gut gesagt hat, das ist wirklich eine Rolle. Woher haben die gewusst, dass jetzt der Saul den findest, den er in die Hand geben will und damit machen, was er will? Das habe ich vorher nicht gefunden, also ich habe es bis jetzt nicht gelesen. Es ist zumindest nicht so entscheidend, dass sie entsprechend die Bibel geschrieben hätten, dass dem mal so wird kommen. Und David hat dann wirklich eine spezielle Erfahrung, die er dort im Saul das abschreibt, wo ihm das Herz geht, dann hat er wirklich gemerkt, das ist glaube ich nicht ironisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir Menschen, wenn wir den Herrn kennen und mit dem Herrn unterwegs sind, dann glaube ich, gibt es manche Situationen, wo wir genau spüren, auch mit Herzklopfen, oh, das sollte ich auch jetzt nicht machen. Also ich kenne das von früher. Irgendein Zeug, wo du merkst, das ist nicht so gut. Und du wirst unruhig und nervös dabei. Weil du es nicht machen sollst. Und genau so ist es hier beim David gesagt, das Herzklopfen war eine Warnung. Vom Herz sagen, jetzt begibst du dich auf schlechtes Terrain. Jetzt kommst du in einen Bereich, was nicht gut ist, wo es sündig wird, wo es falsch wird, wo du wirklich Risiken eingehst und dir selber schlussendlich ein Stück weit schadest. Und David hat das ernst genommen und hat nachher sich und allen voran seinen Leuten gewehrt und gesagt, lass das machen wir nicht. Und sagt, du gut, er will auch, er will nicht mit seiner Hand an Gesalbten vom Herrn legen. Ja, er schneidet aber der Hochzeit ab und geht dann raus. Und ich möchte dazu etwas mit euch teilen, was mir aufgefallen ist im Ganzen. Die Situation ist so, dass wir hier einen Untergebenen vor einer Autoritätsperson haben, wo die Autoritätsperson nicht wirklich super unterwegs ist. Ganz offensichtlich sind wir uns alle einer Meinung, dass Saul ist nicht unbedingt der optimale Vorgesetzte. Und nicht für den David. Nicht genau das, was du als Bilderbuchchef vorstellst, wo die Wertschätzung einen Platz gibt und die Leute richtig fördert. Oder? Das ist ganz leicht anders hier. Oder? Und hier hat jetzt tatsächlich der David die Gelegenheit, den schlechten Vorgesetzten zu eliminieren. Könnte er eigentlich, oder? Er macht es aber nicht, das ist etwas Wichtiges. Selbst wenn wir eine Chance haben, unseren schlechten Vorgesetzten anzuschwärzen, zu schauen, dass er seine Stelle verliert, sollten wir das nicht machen. Wir sollten nicht eine schlechte Autorität versuchen abzusagen. Und heute Morgen will ich so sagen, das gilt ganz speziell für die Ehepaar und für die Kinder. Aus Gleiche hat es gut beschrieben vorhin, ich kann das gerade gut aufgreifen. Wir kennen Gleiche und Uli, und von dem Charakter her ist es offensichtlich, wer der Leiter ist bei diesen Zweinen, oder? Das ist nicht so schwierig zu erkennen. Und dort könnte man doch auch als Leiter jetzt einfach die Initiativen ergreifen und entsprechend dem, der eher ein Hirte ist und ein bisschen farmherzig ist und der das nicht unbedingt der schon vorstellt und vorpresst, schnell den Platz nehmen und vorpresst und leiten. Oder? Könnte man. Die Leute hat mit dem gekämpft, hat selber beschrieben und dort hat sie jetzt ganz klar auch uns angerufen und gefragt, ja, wie ist das? Und ich weiss noch ganz genau, was sie uns angerufen hat. Ich weiss noch, wo wir gehockt sind. Ich weiss noch, wie es ihr gegangen ist, wo wir gesagt haben, mach nichts. Ja, das Telefon durch gespürt, wie sie gegangen ist. Absolut. Aber sie hat sich entschieden. Ich nehme die Stellung jetzt nicht. Und genau hier, genau das. Ich tue nicht, scheinbar, sagen Sie bewusst, eine schwache Autorität, mit Ruhe nicht anschwärzen, es geht nicht um das. Das ist auch ein anderer Charakter, ganz wichtig. In dem Sinne etwas, was vielleicht nicht dem entspricht, was wir denken. Und ich will noch etwas weiter sagen dazu. Sagen, okay, jetzt nehme ich dem den Platz weg. Das ist nicht in Ordnung. Macht das nicht. Weil es ist so, nicht, dass es alles so wäre, aber es gibt Vorgesetzte, für einen Mitarbeiter gut sind, für einen anderen nicht. Das gibt es tatsächlich. Und nur weil es für mich kein guter Vorgesetzter ist, heisst es noch lange, dass ich ihn jetzt gar absagen, weil je nachdem ist der andere Mitarbeiter extrem glücklich mit dieser Art von Chef. Ganz, ganz wichtig. Schaut auf das. Der David macht sich hier vor, dass er sogar eine schlechte Autorität, wo jetzt, glaube ich, niemand will, wahnsinnig viel Gutes wird gewinnen, nicht absagt. Das eine aus anderen ist, das andere, was mir wirklich wichtig ist, er nimmt sich nicht einen Platz. Er nimmt sich nicht einen Platz. Wirklich nicht. Und das ist ganz, ganz etwas Wichtiges in unserem Leben. Nehmt euch nicht einen Platz. Und meine Frau hat mir ganz viel gesagt, hock nicht oben am Tisch. Das ist mir so geblieben. Ich war ein bisschen Gefahr, das war ein bisschen meine Art und Weise, ein bisschen vorzudrängen. Leicht auffällige Persönlichkeit. Und meine Frau hat mir das gesagt, und der Herr sagt das in seiner Bibel ganz gut, in seinem Wort sagt er ganz häufig, hock unter am Tisch, dass du aufgebittet wirst. Was ist das für eine Ehre? Und wenn du aber oben an den Tisch hockst, aber Geschichte ist, was ist für eine Schande. Darum hock unter den Tisch und nimm dir nicht selber einen Platz. Und lass dir den Platz vom Herrn geben. Und das ist, was der David hier extrem ausführlich gemacht hat. Er hat gesagt, ich nehme mir meinen Platz nicht. Ich weiss zwar, eigentlich weiss ich, dass ich König werde. Aber ich nehme mir den Platz nicht. Was er aber nachher macht, das finde ich auch hochspannend. Und zwar beide Mal, wir werden es beide Mal anschauen. Vielleicht bevor wir das hergehen, gehen wir noch zurück zum anderen, zur zweiten Situation, wo man genau das Gleiche macht. Oder? 1 Samuel 26, 9 bis 11 steht, David aber sprach zu Abishai, bring ihn nicht um, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, oder es kommt sein Tag, dass er sterbe oder in den Krieg ziehe und umkomme. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu den Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. Die Geschichte noch einmal aufgreifen aufgrund von einer anderen Situation, von einer anderen Person, von dem Abishai unbedingt noch. Beide Mal zieht er nicht durch und bringt den Saul nicht um oder lässt ihn nicht umbringen. Und sagt, der Herr wird es dir schon machen. Das, was er hier sagt im Vers 10, ist ja schlussendlich nicht viel später schlussendlich auch passiert. Der Herr hat ihn geschlagen, im Kampf, ist er gestorben nachher und hat dort sein Leben verloren, samt seinen Söhnen. Bis auf einen. Aber der David hat es nicht gemacht. Beide Mal. Aber nachher, was er nachher gemacht hat, und das finde ich auch ganz interessant, und das ist für mich auch wieder so, neben dem, dass er sich nicht einen Platz geschaffen hat, sondern auf den Herr gelost hat, auf den Herr gewartet hat, was für mich eine Eigenschaft ist von einem Mann nach dem Herzen Gottes, hat er aber nachher ganz klar auch gesagt, hey Saul, hör mal! Das ist schon lustig. In der zweiten Situation sagt der Abner, was schreit da einer zum König über? Schon in der ersten Situation schneidet er das Ding ab und nachher ruft er Saul und sagt, sind ein paar ganz interessante Sachen. Und das, was er ihm hier sagt, wird ich vorlesen. Und das ist schon wieder etwas Interessantes. Dass der David dann schlussendlich zwar nicht umbringt, aber ihm auch ganz klar die Meinung sagt. 1. Samuel 24, Vers 9. Machte sich danach auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König, Saul sah sich um und David neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch her den Zipfel dieses Rockes, in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran kenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll sich nicht gegen dich sein. Wie man sagt, nach dem alten Sprichwort vom Frevelern kommt Frevel. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Ich finde das noch ein heftiges Statement. Da sagt er einem König schon noch grad, was Sache ist. Sehr, sehr deutlich. Der David hat sich nicht gescheucht, zu sagen, Saul, lass mal schnell, gell? Was du da machst, ist völlig daneben. Und ich hatte Macht gehabt, die jetzt leben soll, habe es nicht gemacht. Aber ich weiss eins, der Herr wird dir schon noch sagen, was Sache ist. Und das ist ziemlich mutig, würde ich behaupten. Das ist doch noch so ein Statement. Und er macht es dann noch einmal, das zweite Mal auch. Dort nach denen sind Väter wieder und sagt ihm ganz klar, was Sache ist. Er sagt ihm, lass mal schnell. Saul, das ist nicht in Ordnung. Und der Herr wird richten zwischen dir und mir, gell? Nur, dass du das weisst. Und Saul erkennt es und fährt auf Brühl und sagt, du bist gerechter als ich. Und dort ist interessant, einfach nur als kleinen Einschub. Der Saul erkennt zwar Schuld, aber tut nicht Buße. Das ist ein grosser Unterschied. Ganz grosser Unterschied. Ganz, ganz grosser Unterschied zwischen Schuld erkennen und Buße tun. Der Saul hat immer wieder die Schuld erkannt, aber nicht nur Buße da. Er hat nicht umgekehrt und nicht umgedacht. Und das ist Buße tun. Anders wollen handeln, anders wollen laufen. Hat er nicht gecheckt. Hat er nicht gemacht und hat nicht wollen. Und es ist interessant, etwas, was wirklich für mich dafür die auszeichnet, ist, dass er seine Grösse nicht muss ausspielen. Er muss nicht seine Grösse ausspielen. Und ich finde das so interessant, dass es im Neuen Testament genau gleich beschrieben von Paulus. Der Paulus, der doch wirklich eine Autoritätsperson war. Und zwar eine richtige Autoritätsperson. Mit einer geistlichen Autorität, die nicht Mengen hatte. Überhaupt nicht. Er schreibt den Thessalonicher folgendes: Ob schon ich mein Gewicht hätte in die Waagschale werfen können, habe ich es nicht gemacht. Und ich bin gekommen und bei euch war wie eine Mutter, die ihr Kind stillt. Und das ist für mich ein Zeichen von wirklich charakterlicher Grösse. Wenn ein Mensch sein Gewicht nicht in die Waagschale werfen muss. Das ist schon ein Zeichen von Reife. Und das ist etwas, was ich wirklich merke, wo der David hier schon auszeichnet. Der David ist gesalbt und berufen vom Herrn zum König sein. Aber er nimmt sich den Platz nicht. Er hat genug persönliche Grösse, seinen Platz nicht zu nehmen und sein Gewicht nicht in die Waagschale zu werfen. Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und immer reifer werden, irgendwann kommen wir zum Punkt, wo wir so reif sind, dass wir unser Gewicht nicht mehr in die Waagschale werfen. Und das ist etwas, was du kannst merken, wenn du noch in der Gefahr stehst, dein Gewicht in die Waagschale zu werfen und dir Recht zu verschaffen und dir einen Platz zu schaffen, aufgrund von dem, was du hast, dann ist deine persönliche Reife noch nicht ganz so weit vorgeschritten. Das macht nichts. Aber das ist wichtig zu merken. Wenn du mal so weit bist, dass du es nicht mehr machen musst, dann hast du gewisse geistliche Reife erreicht. Und das, was der David hier gezeigt hat, was der Paulus gezeigt hat, die haben ihr Gewicht nicht in die Waagschale werfen müssen. Sie also ohne das haben sie können schlussendlich ihren Weg laufen. Was sie aber gemacht haben, sowohl Paulus wie auch David, sie haben gesagt, was sie könnten. Sie haben gesagt, was sie könnten, aber haben es nicht gemacht. Und das finde ich auch spannend und finde das wirklich etwas Interessantes zu sehen, hier, dass der David mit einer guten Haltung den Saul wirklich verschont, aber dann auch sagt, aber gell, du weisst, ich hätte können. Gell, du weisst, ich hätte die Macht und die Autorität gehabt, das zu machen jetzt. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, dir jetzt. Aber ich habe es nicht gemacht. Und das ist etwas so Interessantes, dass man das entsprechend auch kann und darf artikulieren und sagen, hey, gell, es ist denn so. Einfach nur, um auch zu zeigen, dass man es nicht ausgenutzt hat. Das ist völlig in Ordnung auch. Finde ich ganz, ganz ein interessantes Element auch. Und nachher, das zweite Mal, wieder auf der Flucht. Der Saul sammelt 3000 Mann. Von der einen David, oder? Das ist relativ viel durch meinen grossen, ganzen freien Mann. Und nachher ist der David wieder in der Gelegenheit um entsprechend dem Saul können etwas zu zeigen. Und dann im Vers 6 kommt Kapitel 6 eine interessante Begebenheit. Ich finde das auch noch interessant. Ich weiß nicht, das ist schon noch so eine mutige Sache vom David auch. Der David sieht, der Saul ist dort, gelagert, darum immer noch sein Heer. Und dann sagt er zu zwei Männern, zum Ahimelech und zum Abishai, hört, wer kommt mit mir? Wer kommt mit mir? Kommt, wir fallen in das Lager ein. Ist ja noch crazy, oder? Ist echt noch so ein bisschen crazy im Großen und Ganzen durch mich. Und der Abishai, ohne mit Wimpern zu zucken, sagt, ich komme mit. Und der Abishai, den werden wir noch manchmal sehen, übrigens. Der Abishai war sein Cousin. Zeruja war die Schwester von Isai. Tante von David. Und die hat drei Söhne gehabt. Die alle drei Söhne sind gute Freunde und gute Kollegen geworden vom David. Und zwar wirklich. Und mit denen hat er einiges erlebt nachher. Der Joab ist sein Feldherr geworden. Der Abishai der Zweite. Und Asael war der Läufer gewesen. Und die drei, die waren mit ihm unterwegs gewesen, und mit denen hat er also die Gegend aufgemischt, und zwar aufs Gröbste. Und zwar so richtig heftig. Die drei, das waren so richtige Kriegsgurgel gewesen. Abishai wird beschrieben als einer der grössten Krieger, die David je gehabt hat. Und der David hat viel Krieg geführt. Und der Abishai war einer der absolut Ersten gewesen, einer der Grössten gewesen und extrem geachtet gewesen schlussendlich. Und hier ist er noch, ich finde es interessant, dass er hier schon dabei ist, hier noch dabei als einer von diesen zwischen sich 600 Männer mit bekümmertem Herzen und mit Schuld und was auch immer. Und ist dort dabei, aber schon tatsächlich ultimativ furchtlos. He. Wir werden sicher noch ein bisschen mehr über Abishai reden nachher. Weil ich grundsätzlich so interessant finde, wie David seine Helden ausführlich beschrieben werden. Ausführlich beschrieben werden in diesen Büchern, und zwar im Samuel wie auch in den Chroniken. Den Helden werden kapitelweise Seiten gewidmet, um sie zu beschreiben. Und für mich ist es schon interessant, irgendwo, dass die Bibel solche Sachen ausführlich auch beschreibt. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Solche spezielle Charakter sind ausführlich beschrieben. Und hier der Abishai als ultimative Kriegsgelogen und sagen, hey, wenn der das Spiel gelohnt hat, hat es der hat hier den Saal wie nichts am Boden gespielt, und der wäre garantiert nie mehr aufgestanden. Aber nicht einmal. Nie mehr. Und der Abner wäre auch gestorben und etwa 300 weitere drum herum noch. Und zwar wie nichts. So hat es gekämpft mit dem Abishai. Aber er hat gelost auf David. Das hat der Abishai eigentlich immer gemacht. Und das hat ihn auch sehr erfolgreich gemacht. Abishai wird zu einem der grössten Kriegsmannen, die David überhaupt gehabt hat. Der Abiathar wird zu seinem Hohepriester. Der David hat es verstanden, Männer wirklich aufzubauen und zu etwas zu entwickeln. Mit viel Autorität. Beide zusammen haben ganz, ganz grosse Plätze bekommen. Sie waren aber schon sehr klein mit ihm unterwegs gewesen. In Notsituationen und in Ärgersituationen. Beide haben ihn gehört und sind ihm gehorsam gewesen. Und es ist gesegnet worden. Das finde ich auch interessant, das so zu beobachten. Ich finde es sowieso grundsätzlich hochinteressant, immer zu sehen, wie sich Persönlichkeiten und Situationen von Menschen im Verlauf einer Geschichte entwickeln. Was aus denen wird. Teil kommen wirklich gross raus, und Teil kommen überhaupt nicht gross raus. Der Jonathan war sein bester Freund und die Geschichte war gleich vorbei. Der Abishai und der Abiathar, die kommen noch ganz, ganz manches Kapitel lang vor. Die kommen noch vor, bis zum König Salomo. Beide zusammen. 50 Jahre, 40 bis 50 Jahre, sind beide mit dem David unterwegs gewesen. Und das ist auch ein Zeugnis von dem, was der David hergebracht hat, dass Menschen mit ihm gelaufen sind. Gut, die meisten können gar nicht. Rico, vielleicht du. Du vielleicht 50 Jahre mit jemandem unterwegs. Hast du jemanden? Papa zählt nicht. Ist henne krass, überlegt euch, das ist henne krass. He? Das hergebracht, Leute kamen, die mit ihm gelaufen sind, 50 Jahre lang. Und das ist ein Zeichen von Autorität und von Platz schaffen für Menschen. Dass du jemandem nachlaufst und mit ihm laufst 50 Jahre, 40 bis 50 Jahre, und zwar durch dick und dünn. He? Die sind durch dick und dünn zusammengegangen, die drei. Durch allerlei schräge Situationen. Auch spannend für mich so zu beobachten. David zeichnet sich aus durch ein Herz, das der Herr sucht. Und das Herz so ausdrückt. Und ich werde wirklich jetzt im Psalm lesen, die in dieser Situation noch geschrieben sind. Ich glaube, einer lenkt mir Psalm 63. Psalm 63. David. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Schon manchmal in der Wüste gesehen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es düstet meine Seele nach dir. Mein Leben verlangt nach dir aus trockenem und dürrem Land, wo kein Wasser fließt. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinen Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter den Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefe der Erden hinunterfahren, sie werden dem Schwert eingegeben und den Schakalen zur Beute werden, aber der König freut sich in Gott. Einfach so. David, wie er ausdrückt, wie es ihm geht, in seinem Herzen, in aller Ehrlichkeit, aber auch, dass er sich wirklich am Herz hat und sich nicht den Platz gemacht hat, sondern wirklich auf den Herz gewartet hat in dieser Situation. Und wenn ich wirklich ermutige, schauen wir, wie es mir ja gesagt hat, schauen wir, was für ein Herzenshalt wir haben, dass wir wirklich dem David nachher eifern, ein Stück weit. Dass wir mehr und mehr zu Menschen werden, die ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sind. Und das Interessante ist, dann sind wir wirklich auch spannend und attraktiv für Menschen um uns herum. Und Menschen können sich wohlfühlen bei uns und können sich extrem verändern. Können sich entwickeln. Von verbitterten, schuldigen Männern zu richtig grossen Kriegshelden oder grossen Priestern. Das finde ich sensationell, dass er David das wirklich hergebracht hat mit diesen Männern, weil er das richtige Herz für die Leute hatte. Schauen wir, dass wir ein Herz entwickeln, wo Menschen um uns herum sich wohlfühlen und sich weiterentwickeln können. Will man einem David ähnlich werden. In dem Sinne und wirklich laufen wie dem Mann oder Herr suchen. Immer wieder. Und wirklich, wie es der Andreas gesagt hat, am besten täglich ein bisschen anbeten. Genau so, wie der David das auch gemacht hat. Amen.